お、オッケー。Avant. Wie mit Attitüde, Winzen mit Skills und wie wurde ich fühlen? Herzlich willkommen, das ist die Sexy Podcast Folge. Schön sind wir am Start. Wir sind draußen in der prallen Frühlingssonne und zwar in Oltigen, im Ochsen. Ich habe eine ganz spezielle Runde und eine, wo ich extrem glücklich bin darüber, über die Konstellation, dass sie beide da angekommen sind. Beide sind aus Baus. Der Freddy Löw ist Winzer, er hat eine Rap-Schule und auch ganz viel auf dem Kasten sonst. Und noch fast ein bisschen mehr auf dem Kasten, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Projekt am Start hat die Dame an meiner Seite, nämlich Sandra Knecht. Ich weiss gar nicht, wann ich soll anfangen, mich beschreiben, was du alles machst. Was machst du momentan gerade, Sandra? Sagst du vielleicht gerade selber schnell?
Ja, also ich mache einfach Kunst. Jetzt gerade im Moment Ausstellung vorbereiten, die im Abbrach in Basel-Land im August stattfindet. Es kommen zwei Bücher raus, auch unter anderem eins für das. Das Thema ist, wie viel Diversität verträgt die Gesellschaft, und das will ich aufzeigen anhand von Geflügel.
Geflügel als Metapher für die Gesellschaft.
Genau. Ich tue verschiedene Geflügel miteinander für gesellschaftliche und schaue, ob das möglich ist oder nicht. Es hat beim einen schon nicht funktioniert, nämlich bei den Truthahn. Der Truthahn, den ich geholt habe, ist auf unseren Gückel so los, dass der fast gestorben ist. Worauf der Truthahn, also der amerikanische Kontinent, dann halt wieder hat müssen gehen.
Und das ist Teil vom Konzept auch, dass so die Clashes und die Auseinandersetzungen so stattfinden werden. Das ist das, was dich momentan umtreibt. Man hört schon, du bist Künstlerin, du bist aber, wenn man so durchliest, was du alles schon gemacht hast, meint man, du bist fast alles Könnerin. Du wohnst in Baus, habe ich fast schon gesagt, mit ganz viel dir, mit deiner Partnerin. Du machst selber Bürgermeister. Das ist ein Schnaps, wo wir nachher noch drüber reden, wo hier im Ochsen in Oltigen unter anderem auch ausgeschenkt wird und sehr geschätzt wird. Für die, die sich noch daran erinnern, nachdem sie getrunken haben. Du bist Köchin, siehst dich aber selber nicht als Gastronomin. Du bringst Vegetarier dazu, Fleisch zu essen, kochst auch experimentelle Sachen, die herausfordern beim Essen und der Geist. Du provozierst gut und gern und regst zum Denken an. In welcher von den Rollen gefällst du am besten, Sandra? Oder ist gerade der Vorteil, also, dass du kannst, wechseln kannst?
Ja, also mein Vorteil ist, dass ich kann wechseln kann. Aber ich muss sagen, ich koche schon sehr gerne. Yeah. Also ich finde, so Produkte umzusetzen in Getränk oder aber eben auch in Speisen, das finde ich schon enorm spannend. Und das ist auch das, was mir jetzt während der Corona-Zeit eigentlich am allermeisten fehlt, zu kochen für Publikum. Meine Partnerin findet es super, weil sie bekommt jeden Abend einfach mega gutes Essen im Moment. Aber ich freue mich dann, wenn es wieder wechselt, vielleicht dann 2022. Ja.
Freddy, was umtreibt dich momentan in den Rebbergen? Ist Frost ein Thema gewesen bei dir in Baus und in Bielwenken, wo du deine Reben hast?
Also mich umtreibt das nicht so fest, weil wir haben Glück gehabt, wir sind geschlafen. Wir haben praktisch keine Schäden, weil ich habe Rebsorten, die ein bisschen später austreiben. Und die eine Reblage im Baus ist eher eine Sporti-Reblage, also ist sie von der Vegetation noch nicht so vorwärts gewesen. Knospen waren noch drinnen, noch nicht in der Wolle. Hätte ich halt nicht mehr gemacht, aber ich habe ein paar Kollegen, die leiden böse. Denen hat es vielleicht schon 60% weggenommen. Von dem, was es hätte können gehen. Ich weiß nicht, was das ganze Jahr noch dazukommt oder nicht dazukommt. Das ist momentan das. Und jetzt sind wir so kurz vom Wein abfüllen, immer um diese Jahreszeit, wenn wir noch langsam bereit machen zum Wein abfüllen. Das ist der Umtrieb, den ich momentan habe. Und in der Rap-Schule dann noch vortreiben und dann nachher die Sätze raussetzen in die Rap-Schule, dass wir nachher rausgehen können, nächstes Jahr wieder. Und die Rap-Bauer.
Falls du dich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, fragst, warum wir eigentlich hier im Ochsen in Oltigen sind und mit zwei Busner rede. Oder warum ich mit zwei Busner rede. Es ist eigentlich so, der Bürgermeister ist eigentlich so der Türöffner gewesen. Eigentlich das Sendekonzept ist sozusagen eine Schnapsidee, was sich abzeichnet hat, dass Beizen wieder aufgehen und die Terrassen wieder können aufgehen, jetzt im Frühling. Ist der Stocki da vom Ochs auf mich zugekommen und gesagt, hey, willst du nicht bei mir einen Podcast aufnehmen? Ich sagte, okay, ich bin ein Wein-Podcast, es muss ein Wein-Aufhänger haben. Wenn möglich ein Winzer oder ein Landwirt da, der von möglichst von noch kommt. Also habe ich sofort an Freddy, an dich gedacht. Freddy, Bus ist etwa, weiss nicht, knapp eine Viertelstunde mit dem Auto von hier entfernt.
Eine Viertelstunde entfernt, also ungefähr 15 Kilometer.
Eben, wir befinden uns in Oltigen, das ist im Oberbaselbiet, eigentlich hinter Liestal, Sissach, fast schon Richtung Aarau, Olten, so in die Stossrichtung. Ja. Ganz im Südosten vom Baselland.
Ja, genau.
Und dann bin ich auf dich gekommen und ich habe gewusst von der Sandra, die ich von früher auch noch kenne, dass sie auch im Bus ist und wisst, ihr kennt euch und dass das, glaube ich, eine schöne und interessante Konstellation könnte sein. Und darum sind wir jetzt dran. Darum bist du als Nicht-Winzerin bzw. als werdende Winzerin vielleicht, Sandra, hier im Wein-Podcast. Mögt ihr euch noch erinnern, wo ihr euch zum ersten Mal getroffen habt und wo ihr euch zum ersten Mal begegnet sind?
Ja, zu Buss.
Ja.
Und Sandra ist unterwegs zum Nachbarn wegen dir, was sie dort hat. Und hat dann bei mir auf dem Land mal eingehakt, gefragt, ob sie da Vieh haben. Ich sagte, ja, kann. Und dann noch das eine Ort zu anderen gehen. Und dann, ich glaube, haben wir nicht gerade Freude Herrsteierkuchen gehabt, sondern wir haben noch intensiv diskutiert, weil ich auch meine Ansicht vertreten. Es ist so ein bisschen mit legergrüner Ansicht gekommen. Und ich habe gesagt, halt, stopp. Die Bauern sind nicht immer die Bösen. Andere können auch böse sein. Und so, dann haben wir beide aber gedacht, das ist ein bisschen komisch in sich. Ich habe über sie so gedacht und sie wird über mich so gedacht. Aber seitdem haben wir gut.
Ja. Eben, wir haben zusammengefunden, wie man offensichtlich sieht. Wenn man sieht, wie ihr euch unterhalten, zusammen lachen und angeregt miteinander diskutieren. Wie hast du die erste Begegnung aus deiner Perspektive erlebt, Sandra?
Ja, eben, ich habe ihn gefragt, ob ich meine Geissen bei ihm aufs Land tun darf. Und ich habe dann halt gesehen, dass er nicht Bio-Winzer ist, also das heisst, relativ viel spritzt für mich, sorry.
Ja, das darfst du euch sagen.
Relativ viel spritzt und ich habe dann halt so wie nachgefragt, warum dass er das macht und ich habe halt schon gern Vin naturell vor allem und ich brauche auch fast nur Vin naturell, wenn ich Essen koche für viele Leute und ja, der Freddy hat dann gefunden, ja, aber du musst spritzen und so viel Kupfer wie Bio-Bauern dann brauchen für ihre Reben, das macht den Boden auch kaputt, haben wir recht angeregt diskutiert und ich habe dann mitgefunden, ja, also er ist Weinbauer, er macht so, wie er es macht und das ist ihm seine Sache so quasi, aber für mich wird es weiterhin so sein, dass ich vor allem naturell brauche. Wir haben uns dann aber immer besser kennengelernt und ich muss wirklich sagen, der Seidenbändel, wie der Weisse zum Beispiel, wo er auch seine Reben gibt, finde ich wahnsinnig gut, wirklich, und auch meine Gäste finden den super und ich habe dann auch Rotwein immer mehr auch anfangen zu nehmen vom Freddy, einfach nicht für die thematischen Essen, dort ist immer noch Vin naturell, aber wenn sie so grössere Veranstaltungen wie für den Ort und so, dann gehe ich schon bei ihm den Wein holen. Weil ich finde, man muss einfach auch die Bauern im Dorf unterstützen. Und wie gesagt, ich mag den Freddy gern und von dem her ist das für mich auch gut so.
Ja. Wenn wir vielleicht sehr schnell den ersten Wein verkosten, ist ein Schaumwein. Das, was hinten dran so brummt, ist nicht Schaumweinflasche, sondern wir sind, Oltigen ist ein wunderschönes Dorf, ist aber auch ein Durchgangsdorf, weil hier gerade in der Nähe eben ein Bass ist und will halt echt viel Dörffahrer und Oldtimerfahrer gerne durch das molerische Dorf durchfahren. Und das hört man, ist heute quasi Teil vom Podcast Terroir, das Geräusch. Ja. Was haben wir im Glas, Freddy?
Also zum Wohl miteinander, das, was wir im Glas haben, ist ein Schumi, ein Blanc de Blanc. Also das heisst, er ist aus weissen Trauben gehadert worden. Und es ist aus der Rebsorte Nobling. Und wenn ihr so Champagne käme, wäre es ein Millesim, das heisst ein Jahrgangswein. Also nicht ein Verschnitt, das ist jedes Jahr, nur ich drüber nehme, von diesem Jahrgang macht der Wein aus.
Was für ein Jahrgang?
Ich habe die Schummi-Flasche nicht drauf, aber der, den wir jetzt hier haben, das ist 18. Ja. 18 und Nobling. Nobling ist eine Rebsorte, die man vor rund 50 Jahren gezüchtet hat, in Freiburg im Breisgau, in der Forschungsanstalt. Und das ist gut, dort mal Silvaner gekreuzt. Das ist eine sehr tolle Rebsorte, sie hat immer eine schöne Säure, gute Struktur und eignet sich perfekt für zum Schaumwein machen. Weil er eben die Säurestruktur hat und das Edle, das er jetzt so zeigt, kommt auch gut führen. Wenn man aus dem Nobling normalen Wein herstellt, also ganz klassischen Wein macht, der hat auf dem Markt nie so Freude gefunden. Aber mit dem Schaumwein, dann ist es wirklich, passt perfekt.
Sandra hat es vorher angetönt, du spritzt ein bisschen zu viel für ihren Geschmack. Wie siehst du das? Oder warum, was ist deine Weinbauphilosophie und warum ist das deine Weinbauphilosophie? Weil mir ist wichtig, dass ich auch Leute wie du in diesem Wein-Podcast habe, weil ich habe natürlich eine ähnliche Schlagseite wie Sandra. Ja. Mache ich da auch kein Hehl draus, am liebsten Naturwein, gern biodynamisch, nachhaltig. Aber ich bin halt wahrscheinlich genau einer von diesen Städtern, wo du immer drüber lächelst und sagst, ihr habt keine Ahnung und ihr seid realitätsfern. Also von dem her, gib mir.
Also ein bisschen realitätsfern ist man schon, wenn man das Gefühl hat, man kann ohne Pflanzenschutz Kulturen in grösseren Flächen bewirtschaften. Wir müssen Pflanzenschutz machen, weil unsere Rebsorten aus der Genetik her nicht fest sind gegen Angriffe wie Pilze. Vor allem Pilze sind so, wo unsere Angriffe. Dann sind so zwei, drei tierische Schädlinge, aber mit denen kann man eigentlich auch umgehen, ohne dass man muss spritzen muss. So, wenn man dort ein bisschen Biodiversität hat oder integrierte Produktion, das heisst, alternieren die Maien in der Rebe und Kütteln wachsen dünn, Gegenspieler von der Natur, die Insekten, die wir im Rebbau haben, ausschalten. Also von dort haben wir nicht das Problem. Wir haben einfach nur das Problem mit den Pilzen, die wir mal eingeschleift haben aus Amerika vor rund 150 Jahren. Das ist der rechte und der falsche Mehltau. Und unsere Rebe haben keine Genetik gegen die Abwehrmechanismus müssen aufbauen, weil in der Rebgeschichte sie die Feinde nie gehabt haben, also haben sie die Resistenz auch nicht mehr aufbauen. Die amerikanischen Reben haben die Resistenz bekommen, weil sie von der Geschichte, von der Rebgeschichte hat, der Schädling immer vorhanden war. Also haben sie müssen schauen, dass sie nicht aussterben. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, über Spritzen, was man spritzt. Was heute eigentlich ein bisschen verpönt ist vom Spritzen, ist, wenn man eben synthetische Produkte herstellt. Das ist ja momentan das, was ja überall so ein bisschen im Schlagwort ist. Eben und das sind die sogenannten Pestizide. Da habe ich eben auch ein Problem mit dem Wort, weil das wird nicht mehr ganz sauber ausgedeutscht. Peste ist griechisch, altgriechisch, heisst Peste als vergiften. Also, wenn ich jetzt einen echten Mehltau-Rebenpilz bin und hocke auf die Reben rauf, dann kommt der Bauer, nehmen wir jetzt einfach einen Bauer, nicht, dass wir noch klassifizieren, und dann kommt ein Kupferspritzer, dann tut er mich vergiften, dass ich stirb und von diesem Rebstock runterfalle. Also, obwohl es das Kupfer dann eben ein biologisches Spritzmittel ist, und man darf es immer brauchen, und es wird nicht drüber geschumpft, zwar es ist noch eingeschränkt von der Menge, die man pro Jahr brauchen darf, nur dass nicht etwas in den falschen Hals kommt, ist es trotzdem ein Spritzmittel, und das verpestet mich, also ist es eigentlich auch ein Pestizid.
Also die als
Als Mehltau-Pilz, ja. Als Beispiel. Und das ist dann eben auch ein Pestizid. Und darum habe ich da ein bisschen Mühe mit dieser Auslegung.
Also so ein bisschen Pest oder Cholera?
Jawohl, genau, in dieser Art. Und was man auch noch muss sagen ist, die Produkte, die wir heute verbrauchen in der Landwirtschaft, die aus dieser Synthese hergestellt werden, von diesen grossen Multifirmen, wir haben ja viel gegen so grosse Multifirmen, die sind heute so fest getestet, dass sie sehr wenig bis keine Rückstände in der Natur mehr hinterlassen dürfen, weil sonst kommen die gar nicht auf den Markt. Und darum ist es eben schwierig, um ein bisschen abwägen, was ist jetzt gescheit, was ist nicht gescheit. Man kann ja dann einen anderen Maßstab nehmen, man kann ja dann die Ökobilanz nehmen. Und wenn man dann das auch noch will, in die Waagschale fallen, und dann wird es ganz verrückt zum Studieren, ob es recht ist oder nicht recht. Wenn ich mit synthetischen Spritzmitteln spritze, länge mir 6 bis 8 Mal pro Jahr, wo ich muss ausbringen, dass die Reben gesund bleiben. Wenn ich jetzt im Biosektor bin, und konventionelle Rebsorten habe, die eben die Pilze können angreifen können, dann muss ich 16 bis 24 Mal spritzen. Die Spritzmittel bringt man mit dem Traktor raus, fährt 24 Mal durch den Reppen durch, verkehlt 24 Mal Schnecken, Käfer von Regenwürmern und 24 Mal Diesel verbrennen. Wenn ich nur 6 Mal dazu fahre, fahre ich nur 6 Mal durch, nur 6 Mal Schnecken verkehlen, Regenwürmer und nur 6 Mal Diesel verbrennen. Also jetzt kann man sich gegenseitig verfleischen und
es hängt natürlich immer mit der Rebsorte und der Lage zusammen. Und ich bin jetzt natürlich insofern, ich bin kein Biobauer, so, dass ich gerade direkt zurückargumentiere. Aber es ist natürlich gerade bei diesen Mitteln auch so, dass zwischendurch dann immer wieder mal ein stillschweigend vom Markt genommen wird.
Muss genommen werden.
Und dass man heute ja auch einen viel anderen Wissensstand hat und auch wieder andere Rebsorten, so dass man eigentlich auf beiden Seiten ja viel alles Negative kann weit möglich reduzieren. Eben ganz gut selten, aber weit möglich im Sinne von
ist der Weg.
Bist du schon mal bei Valentin Plattner gesehen, in Zweijährigen, seine Reben ganz weit offen zieht und sagt, ja, die hören dann von allein aufwachsen und Lampen oben runter, dass die sind so weit oben und durchlüftet. Da tue ich gerade bei diesen pilzwiderstandsfähigen Sorten, muss ich kein einziges Mal spritzen. Leider zumindest.
Ich kenne den Valentin Plattner sehr gut. Ich kenne ihn, wo er angefangen hat mit seinem Hobby, wo er jetzt eigentlich zu seinem Beruf gemacht hat. Ja. Das hat als kleines Hobby angefangen, als Freude. So probieren Reben zu züchten, wo man nicht muss spritzen. Und das ist so in die Richtung gegangen. Und auch seine Rebsorten, die gezüchtet werden kann, die Frage ist, was toleriert man? Wie viel will man? Was mag es leiden, dass es immer noch eine gute Weinqualität gibt? Ich habe ja gleichzeitig auch noch eine Rebschule. Du hast mich darauf angesprochen, eine Rebschule ist das gleiche wie eine Baumschule. Also wir tun Reben reproduzieren, wo wir den Rebbauern verkaufen. Und heute ist die Tendenz da, dass fast alle Rebbauern mindestens eine Rebbergparzelle machen mit neuen Sorten, die pilzfest sind. Aha. Jeder Rebbauer ist interessiert. Das ist nicht meine Lieblingsarbeit. Die 8 Monate die Reben durchfurzen mit einem Traktor und hinten etwas rauszustäuben. Ja. Man muss es machen, wenn man will. Hinten rechts schlussendlich ein Depot haben. Ich kann in die Ferien gehen, Fernseher kaufen, ein Auto kaufen oder meine Wünsche erfüllen. Also man muss Geld verdienen. Und das ist die Sicherheit, die stört, dass man das nicht verliert. Und das mit diesen neuen Rebsorten, das ist ganz toll. Da werden die nächsten 20, 30 Jahre ganz viele neue Rebsorten auf den Markt kommen. Weil es ist Italien eingestiegen zum Rebsortenzüchten. Die haben jahrelang nicht gezüchtet in dieser Richtung. Frankreich ist wieder aufgesprungen, züchtet wie verrückt, jetzt auch so neue Rebsorten. Die haben sogar ein staatliches Verbot für solche Rebsorten.
Lang. Jetzt machen sie Testanlagen mit Valentin Plattner-Sorten.
Jetzt werden, genau, dort Sorten sind jetzt dort reingelaufen, die laufen nach Frankreich. Neue Züchtungen von der Schweiz laufen nach Frankreich, also von der Forschungsanstalt Schweiz laufen auch. Die haben sogar ein Arbeitsprogramm zusammen aufgebaut. Und das geht vorwärts. Die Österreicher sind aufgekumpelt. Also da wird die nächsten 20, 30 Jahre werden da Rebsorten auf den Markt kommen, wo wir nicht kennen, wo wir den Wein gar noch nicht kennen, gar noch nicht wissen, ob das den Konsument auch noch gerne trinkt. Es ist ja, vielleicht ist ja, besteht ja die Gefahr, dass wir die neuen Raps oder gar nicht so ring können verkaufen, weil wir jetzt schon so die Jahrhunderte Blauburgunder trinken und das in der Genbahn bei uns schon drin ist und wir ohne Blauburgunder gar nicht mehr können existieren. Und also so ein bisschen als witzig angeschaut. Also, es passiert ganz viel mit seiner Zeit, wo ein grosser Umbruch ist, experimentiert wird und der Konsument entscheidet am Schluss, welche Rebsorte wohin geht. Gleichzeitig natürlich aber auch die Qualität von diesen neuen Sorten. Wenn die neuen Sorten das Geschmacksempfinden von der heutigen Weintrinker anspricht, dann werden die Rebbauern werden nicht freiwillig nur Rieslingssilvaner oder ums Verrecken
Rieslingssilvaner und so. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Aber den Geschmack sind die jetzt auch anpassen.
Da passt sich also
an, ja, also viele Naturweine genießen und trinken ja heute Wein, die früher noch nie mehr getrunken worden sind. Also weißt du, so Geschmack und Stilistik. Wissen ist ein Zeitgeist.
Ja, ist auch ein bisschen Zeitgeist.
Wie siehst du es denn du, Sandra? Ich muss hier wieder ein bisschen zurückbringen, das Thema, wo wir uns drin befinden, da geht es ja auch um Biodiversität, um Natur, um Nachhaltigkeit. Und das sind ja alles Themen, die du aufgreifst und umtreiben. Also sowohl in deiner täglichen Arbeit mit deinen Tieren, mit der Pflanze, aber auch in deiner Kunst. Ja. Wie probierst du das umzusetzen und die Leute sensibilisieren? Vielleicht auch jemand wie Freddy?
Ja, also ich finde, Freddy ist gut so, wie er ist. Es ist 2015, habe ich angefangen mit meinen immer wieder Sonntagsessen am Hafen in Basel. Dort habe ich eine alte Scheuer aus dem Jura aufgebaut und habe dort eigentlich so wie mein Experimentierfeld für Kochen, Essen, Geschmack, Heimat, Identität eigentlich aufgetan.
Der Knecht?
Der Knecht, den gibt es nicht mehr. Den habe ich 2019 ist der aufgelöst worden. Ich habe dort einmal im Monat, immer am Sonntag, ein Essen gemacht, wo ich immer an einem anderen Produkt oder an einer anderen Kochtechnik eigentlich gewidmet habe. Dazu hat es immer Wein gegeben. Und ich habe per Zufall 2015 mitbekommen, dass ein Kollege von mir Naturwein auf Facebook gefunden hat. Naturwein ist toll und so. Und ich habe dann gefunden, ja, das ist auch so experimentell, das passt eigentlich mega gut zu mir. Und darum habe ich mich dann bei einem gemeldet, beim Hagen Britz in Zürich.
Und habe gefunden, Maison Libre.
Genau, von Tschüss. Maison Libre. Und habe ihn gefragt, ob er jeden Monat mir 3 verschiedene Naturweine könnte auf Basel bringen, die jeweils zu diesen Essen gereicht worden sind. Ich habe es mega spannend gefunden. Die Leute haben am Anfang gefunden, sie können den Wein nicht saufen. Sie finden den schrecklich. Sie wollen wieder Wein, wo sie wissen, was sie im Glas haben. Sie haben gerne die immer gleich bleibende Qualität. Und ich habe mich aber einfach auf den Standpunkt gestellt, dass auch die Essen, die ich mache, dass die auch hoch experimentell sind und eigentlich nicht gastronomiewürdig in dem Sinn. Und darum passen die Weine einfach total gut dazu. Und ich habe jetzt wirklich festgestellt, von 2015 bis jetzt, 2021, hat die Vin Naturel Bewegung mega Zulauf bekommen. Es ist heute eigentlich wie normal, dass du in fast jedem Restaurant kannst Vin Naturel trinken. Einmal in den Restaurant, wo ich gehe, also auch unter anderem in Sternenrestaurant wie ein Stückchen von der Tania Grandi zum Beispiel, aber auch ein Andreas Gaminada. So. Und das finde ich total spannend, wie sie jetzt einfach wie zu einem Teil geworden ist, auch von dieser ganzen Weinbewegung. Mhm. So. Und ich glaube, eben, am Schluss kann man sich wirklich gegenseitig recht befruchten, wenn man nicht die Grabenkämpfe einfach immer weiterführt. Also, wie der Freddy vorhin gesagt hat, dass in den nächsten 20, 30 Jahren neue Rebsorten werden auf den Markt kommen. Ich finde, das ist eine total spannende Bewegung und ich freue mich jetzt gerade wirklich mega, als ich das höre, dass ich jetzt gerade einen kleinen Rebberg kaufe und natürlich entsprechend dann wieder rumexperimentieren dort. Ich habe zuerst gedacht, die Reben kommen weg, aber jetzt, als ich das höre, sticht mich natürlich der Hafer und ich werde ausprobieren, was man alles kann machen kann.
Freddy, eben, wie man im Rapper geschafft ist, eine, was man gerne trinkt und genießt, ist das andere. Kommt bei dir auch ab und zu trotzdem ein Vin Naturel ins Glas, Freddy? Oder bis jetzt noch nicht gross Berührungspunkte gehabt?
Bis jetzt habe ich noch nicht Berührungspunkte gemacht. Ich tue auch noch ein bisschen klassisch kälter. Vielleicht müssen wir ab diesem Jahr mal einen probieren, im kleinen Stil. Also wenn du die Nase zu fest anschlossst, also nachher dann kannst du noch wenn wir verteilen, wo man nicht trinken muss. Wenn es abbreitet, meine ich mit dem, nicht etwas anderes. Das ist nur so gemeint.
Ja, aber das ist ja, mein kleiner Rebberg ist ja jetzt genau perfekt, für das wir zusammen solche Sachen können ausprobieren können, oder?
Ja,
weil der steht ja auch für sich, es wird links und rechts wird gespritzt.
Ja, das ist unabhängig,
genau. Das ist total unabhängig, ich muss auch nicht von dem Ertrag leben, also von dem her ideal. Von dem her, danke vielmals, Joel, dass du uns hier angebracht hast. Ja.
Verkuppelt.
Einfach so, ja, ja genau. Einfach so wäre ich nicht drauf gekommen.
Genau, ja. Genau.
Obwohl die euch ja vorher schon zueinander gefunden haben.
Ja,
und,
ja, ja,
ich bin ein schlechter Gastgeber, Freddy, und es tut mir leid. Eigentlich hätte ich ja so eine, genau so einen Wein, wo wir darüber reden, eigentlich mitbringen, um dir das mal präsentieren.
Genau, ja.
Ich habe gedacht, wir lassen aber vor allem deine Weinscheine jetzt. Und was ist das, was wir jetzt im Glas haben?
Wir haben einen Weissen. Wir haben jetzt einen Weissen. Das ist jetzt, der ist gar im Rebberg von Baus. Das ist ein Bacchus. Mhm. Rebsorte Bacchus. Und die hat eigentlich auch eine Geschichte, die wir darüber berichten können. Wir hatten so in den 70er Jahren, also Bacchus ist der Rebsorte Silvaner mal riesig mal Müller durchgekreuzt. Das ist ein Stammbaum.
Sehr aromatisch.
Und das ist ein sehr aromatisch, fruchtiger Weisswein. Fruchtig, frisch so in der Art und eben ein breites Bouquet, auch einen schönen Körper. Da ist Alkohol her nicht sehr hoch, hat 11,5 Volumen, also das ist normal, um die 80, 82 Öchsel gewesen, also schöne Reife eigentlich. Und man hat immer wieder eben das, was wir jetzt mit den neuen Raps oder die pilzfest sind, oder? Das ist eine Gesellschaftsfrage. Vor 50 Jahren war ein anderes Auslegebild da. Vor 50 Jahren hat man probiert, Rebsorten zu züchten, die an einem Rebbauer oder an einem Bauer, der Reben hat, den Ertrag sichern. Also ich kann rechnen, hier alle Jahre habe ich von der Hektare 10'000 Kilo. Das gibt mir dann so ein Einkommen. Somit ist das Betriebseinkommen gesichert und ich kann Familien ernähren. Und das ist so eine Sorte aus dieser Zeit. Die hat man gezüchtet in der Zeit zwischen 1930 und 1945 sind die Rebsorten entstanden. Das sind vier Sorten, die die Schweiz dann übernommen hat.
Also viel Ertrag, Bacchus.
Bacchus, also im Schnitt so einen sicheren Ertrag von einem Kilo pro Jahr auf einen Quadratmeter. Das ist nicht sehr viel. Er ist potenziell grösser, aber ich ernte im Schnitt ein Kilo. Wäre 1,5 bis 2 Kilo wäre möglich mit dieser Rebsorte. Würde ihn aber durch Weincharakter eher ein bisschen verdünnen. Nicht ganz so schön kräftig dastehen, wenn er jetzt dastehe. Mit Frucht und Säure und dem Aroma. Aber also, und dort hat man auch gespekuliert darüber. Alles das, was wir heute in der Landwirtschaft haben, viele Sachen, haben ihren Ursprung weit zurück, 20, 40, 60 oder 80 Jahre. Und im Rebbau ist genau das Gleiche passiert. Es sind immer so Generationenwechsel oder Doppelgenerationenwechsel, wo sich wieder alles verändert. Anfang des letzten Jahrhunderts, wo der Gotthard aufgegangen ist, sind billige, gute Weine aus Italien und Spanien zu uns gekommen, via Eisenbahn. Und der Schweizer Rebbau hat gearbeitet. Alle, die Reben gehabt haben, haben nicht mehr Reben arbeiten. Wir haben ja fast bis auf etwa 15 Gemeinden hat man in jeder Gemeinde im Kanton Baselland Reben gehabt. Kanton Baselland hat immer fast 1000 Hektar Reben gehabt. Das ist ja unmögliche Grösse. Heute haben wir noch 100 Hektar. Also, und das ist verschwunden aus mehreren Gründen, weil der Reben nicht mehr rendiert hat. Man hat schlechte Ernten gehabt, noch sind die blöden Krankheiten noch gekommen, all das Grümpelzeug. Die Leute haben ringe Geld verdient in der Industrie. In der Bauerei hat man nicht mehr alle Familienmitglieder können ernähren. Also das ist so ein Strukturwandel, der stattgefunden hat. Dann hat sich die Landschaft verändert, die Anbaumethode also verändert und zumindest der Rebbau zurückgegangen. Und zum Schutz vom Schweizer Rebbau hat man dann auf ein Gesetz eingeführt, dass man nur noch die Sorten ansetzen darf, die sich wirklich klimatisch hier eignen. Und dann hat es ein Sortenregister gegeben. Und daraus aus hat jeder Kanton ihre Sorten können nehmen und dürfen anbauen. Und nichts anderes. Es hat nichts anderes geholt. Wenn du etwas anderes angebaut hast, bist du sogar gestraft worden von der Regierung. Oder sie haben sogar die Macht gehabt, die Reben auszureissen. Mhm. Und da bei den Bacchus war das ähnlich gewesen. Mein Vater hat sich über alles weggesetzt, als er das seinerzeit gemacht hat. Er hat drei neue Rebsorten angesetzt, von den vier, wo man denkt, sie könnten mal zurückkommen in der Schweiz. Er hat Nobling, was wir vorher getrunken haben, Schumi. Ja. Bacchus und Ortega abpflanzt und zu dieser vierten Rebsorte, wo das Baus sonst noch wachsen, ich selber keine angesetzt, das ist der Kerner. Und die Rebsorte hat man dann eingeführt in den 70er Jahren, letztes Jahrhundert, hat Deutschschweizer Brettbauer gesagt, wir wollen mehr Rebfläche, wir wollen mehr Wein produzieren. Aber wir wollen nicht nur eine Rebsorte, Riesling, Silvaner und Blauburgunder, als Spezialität vielleicht noch Gewürztraminer, wir wollen etwas Neues. Aber das Gesetz hat das nicht zugelassen. Und mein Vater, wenn wir haben schon eine Rebschule, seit 70 Jahren machen wir Rebschule, Familie Löw, hat man natürlich enge Kontakte zu Forschungsanstalten im Ausland und im Inland, hat das neue Zeug kennt, das langsam kommt. Und dann hat die Schweiz sich überlegt, ja, wir setzen, glaube ich, mal neue Rebsorten an. Jeder Kanton soll mal 200 Reben setzen von diesen neuen Sorten. Und dann wollen wir 5-6 Jahre lang schauen, ob das gut wächst, ob es gute Wein gibt. Und dann kommt noch etwas zu der Familiengeschichte. Dann haben wir unsere Rebe vergrößert in den 70er Jahren. Wir sind von Bielbank auf Bus gezogen. Eine neue Rebflin. Dann hat der Vater Senior gesagt, ich setze sicher nicht nur Riesling Silvaner, ich setze von diesen neuen Sorten, ob ich darf oder nicht darf. Und hat einfach gesetzt. Einfach gesetzt. Niemandem nichts gesagt. Dann sind wir in die Stiftung gekommen mit Buben. Ich und mein Bruder haben die Weinbaustiftung gemacht. Er hat es dann nicht mehr weiter interessiert, darum bin ich noch auf dem Betrieb. Und dann sind die Inspektoren, also die Lehrlingskontrollen, sie schauen. Und darunter hat es ein paar gescheite Leute. Dann sind wir da runtergelaufen. Dann sagt auf einmal einer, das ist nicht Riesling Silvaner da, gell? Ernst zu meinem Vater, weil wir kennen sich in der Brüssel. Ja. Dann sage ich, ja, nein, das sind nicht Riesling Silvaner. Ja, was hast du denn da gesetzt? Ja, da habe ich Bacchus gesetzt. Ja, da ist ja auch, ja, das ist Ortega. Du weißt doch gleich, die darf man nicht setzen. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich schon, aber ich habe sie gesetzt. Ich habe sie gesetzt, weil ich finde, das ist guter Wein. Ich habe die gesetzt. Und dann ist der Teufel losgegangen, bis auf Bern. Wir haben Krach mit dem Bundesamt für Landwirtschaft. Die haben uns einen Brief geschrieben. Wir haben genau ein Jahr Zeit, die Reben auszureissen. Wenn wir das nicht vollziehen, können wir sie, können sie abspritzen mit Unkrautvertilger, dass sie kaputt gehen. Und, oder wir reissen sie aus. Wir haben die Möglichkeit. Dann hat mein Vater ganz cash, wie er war, so ein bisschen gesagt, wisst ihr was? Die hat mich lehren schiessen mit 20. Die Eidgenossenschaft hat mich lehren schiessen mit 20. Ich habe den Karabiner noch. Wenn einer auf meinen Boden läuft, schiesse ich zurück. Jetzt geht mein ältester Sohn in den Rekrutenschuh, dann lehren wir auch schiessen. Dann haben wir schon zwei Gewehr zum Schiessen. Dann schiessen wir mit zwei Gewehr. Und wenn er mit dem Helikopter kommt, dann gehe ich auf die Thun und kaufe einen ganzen Flappgeschütz und dann schiessen wir den auch noch ab. Und somit hat sich dann also so mehr oder weniger im Sand verlaufen. Wir haben einen grossen Götti gehabt, der Forschungsanstalt. Aha. Und haben dann unsere Rebflächen können als grosses Objekt, als grosses Versuch abtiteln. Nicht nur mit 200 Reben, sondern als grosses Versuch. Wir haben dafür alle Jahre der Forschungsanstalt müssen ein bisschen zweigen, dass sie können Konsumentendegustationen machen. Und nach dem fünften Jahr hat dann der Forschungsanstalt gesagt, bring ja auch kein Wein mehr. Der Alte liegt noch im Keller, wir haben noch nicht alle gesoffen. Seither ist legal gewesen.
Aber das ist ja schon so ein roter Faden in der Landwirtschaft, vor allem bei Winzer. Das ist ja heute noch ein Thema. Viele Nestbeschmutzer oder so, die in Sachen anpflanzen oder die an Ort pflanzen, wo man nicht darf, wo es nicht registriert ist. Oder die bewusst ihre Wein abklassifizieren zur Landwein, weil sie sich eben nicht mehr an die Regeln halten wollen, weil alles überbürokratisiert ist. Und ich finde es lustig, so wie die Pappe früher eine Revolution war, bist auch du jetzt im Bus unterwegs als Revoluzzerin und du hast Sachen hinterfragen und aber dann gleichzeitig auch die Bürokratie kennenlernen, logischerweise. Wie erlebst du das mit all deinen Projekten oder wie gehst du mit dem um? Sandra? Also gerade jetzt auch in Bezug auf Bus und ich finde es eben noch lustig, dass ich euch beide gerade jetzt vor dem Mikrofon habe, weil dir zwar extrem gut miteinander kommen, aber trotzdem so die unterschiedlichen Seiten repräsentieren, die unterschiedlichen Interessen und Philosophien, was in so einem Dorf halt hat.
Ja, das gehört einfach dazu in einem Dorf. Also, ja, also mir geht es ja grundsätzlich immer darum, was ist Heimat, was ist Identität. So, das sind so wie die zwei Grundpfeiler. Mich hat jetzt lange interessiert, was ist der Geschmack von der Heimat. Ich würde sagen, das weiss ich inzwischen, was das für mich auch ist. Was mich vor allem jetzt interessiert, sind so Begriffe wie Transformation und wie viel Diversität verträgt eine Gesellschaft oder wie viel Diversität will eine Gesellschaft.
In dieser Heimat?
Natürlich in dieser Heimat oder überhaupt. Ja. So. Und da stößt man natürlich total schnell an Grenzen. Weil der Mensch ist halt auch ein bisschen bequem und ist wirklich ein bequemes Tier auch und hat es immer gerne ein bisschen gleich. Und wenn Leute kommen, so wie ich, die einfach viele Fragen stellen und wenn man auch die ersten Fragen beantwortet hat, dann halt immer noch mehr Fragen stellen, dann wird es halt wie auch ein bisschen eklig, weil man muss auch die eigenen Grundsätze wie hinterfragen und die eigenen Gesetze hinterfragen. Und das ist ja das Grossartige an der Kunst. Darum mache ich ja Kunst, damit ich alle meine Fragen kann stellen, die ich meistens eben nicht alle beantwortet bekommen. Auch von mir selber nicht. Und jetzt mit dem Rebberg, also ich kann eigentlich gar kein Land kaufen, aber das hat sich jetzt einfach so ergeben, weil ich habe eben die Geflügel, die ich miteinander will, vergesellschaftlichen. Und unter anderem hat es dort 4 Perlhühner dabei. Also Perlhühner sind kleiner als Schweizer Hühner, sind relativ kleine Tiere, aber wenn sie Panik haben, können sie recht laut geissen. Also sie werden eigentlich für Geflügelhalter, die Geflügel für aussen haben, auch als Alarmanlage benutzt. So. In jedem Fall bin ich gekommen mit den 4 Perlhühnern und habe die zu den anderen Hühnern da. Und das ist eigentlich auch tiptop gut gegangen, bis ein Nachbar unten dran gefunden hat, er habe die Perlhühner am Morgen um 5 Uhr gehört. Und auch durch den Tag höre er sie immer wieder und sie schreien um. Ich habe dann die Jagdkamera eingestellt, habe dann herausgefunden, dass sie tatsächlich am Morgen um 5 Uhr, wenn die ersten Krähen verwachen und rufen, dass sie diesen Krähen Antwort geben. Aber ehrlich gesagt eigentlich relativ leislich.
Also eigentlich müsstest du die Krähen eigentlich noch mit einbeziehen.
Ja,
das
Kunstprojekt. Genau. Auf jeden Fall, der Nachbar ist zum Gemeinderat und hat gefunden, ich habe hier illegale Bauten gemacht. Ich habe die Volieren aufgebaut für 4 Monate. Die ist aber wieder weg, weil die wird ja ausgestellt in einem englischen Park. Auf jeden Fall hatte ich dann das Problem gehabt, dass geheiss hat, ja, das ist eine Landwirtschaftszone, ist zwar außerhalb vom Dorf, es ist Landwirtschaftszone, ich darf dort nichts aufbauen, nichts, und weil Perlhühner können fliegen, kann ich die nicht einfach frei rumlaufen, es hat auch Habicht. Auf jeden Fall habe ich dann wie gemerkt, ich muss Land kaufen, und das einzige Land, das ich gefunden habe, wo ich kann kaufen kann, das außerhalb des bürgerlichen Bodenrechts ist. Das ist ja wahnsinnig kompliziert mit den Landwirtschaftszonen, mit wenn man nicht Landwirtin ist, was man alles darauf machen darf. Aber auch Landwirtschaftszonen ohne bürgerliches Bodenrecht. Das bedeutet, ich darf die kaufen, auch wenn ich nicht Landwirtin bin, wenn ich jetzt den Rebberg kaufe. Und ich habe dann
in Nachbarschaft zum Freddy.
In Nachbarschaft eigentlich zum Freddy, was ich ja wirklich grossartig finde, weil mein allerliebster Äpfelbaum, den es gibt in Buss, der ist auf dem Land vom Freddy, der direkt angrenzend ist. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingsbaum überhaupt. Auf jeden Fall habe ich dort jetzt die Reben gekauft und ich habe gedacht, ja, ich würde dort Wildobstplantagen dann anziehen und eben meine paar Hühner. Es handelt sich da ja um 14 Hühner und um mehr eigentlich nicht. Ich habe dann einen Antrag gestellt an die Gemeinde, offiziell, ob ich das machen darf, von wegen der Zone und alles. Und die haben dann geschrieben, nein, das darf ich nicht machen, ich darf dort meine Hühner nicht hin tun. Und es ist eine Rebbauzone und ich müsste die Reben dort lassen.
Das sind halt Rebhühner.
Ja, genau, wir machen die jetzt daraus Rebhühner oder was auch immer. Ich muss mir einfach etwas überlegen. Aber es stellt sich ja jetzt wirklich als Glücksfall aus der Rebberg, weil das, was der Freddy mir erzählt, mit Umexperimentieren und so, das ist ja mein Kerngeschäft. Mich interessieren Experimente, mich interessieren die Grenzen und mich interessieren auch, über die Grenzen auszugehen.
Und das ist ja auch ein gutes Beispiel, weil das, was du jetzt geschildert hast, sind ja die ganz konkreten, im wahrsten Sinn vom Wort, bodenständigen Probleme, die du jetzt hast, aber wo du eigentlich was verursacht hast durch eigentlich einen philosophischen, künstlerischen, fragenden, provokanten auch Ansatz, weil du die Sachen hinterfragst und auch ausloten willst und wirst. Und was...
Ich bin aber... Sorry, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich provozieren wollte. Ich will eigentlich tatsächlich nie provozieren, weil mich stresst das nachher so, dass ich angegriffen werde für das, dass ich immer ein Nein höre, dass ich dann nämlich nicht mehr schlafe. Und das kann überhaupt nicht in meinem Interesse sein. Also, ich will einfach meine Sachen können machen und ich will einfach meine Fragen können beantworten. Und ich will eigentlich nicht mehr Recht als das andere haben. Aber in einem Dorf ist es halt dann leider schon trotzdem so, dass die einen halt ein bisschen mehr dürfen und ein bisschen mehr Recht haben als die anderen. Und das ist das, was sich letztendlich dann halt beißt.
eben, worauf ich vorhin noch raus wollte, ist, dass du ja gerade eben mit so Projekten früher hast, durch das probiert herauszufinden, was Heimat ist und wie sie schmeckt. Und was du geschildert hast, ist, die interessiert die Essenz.
Ja.
Also, was, wenn man alles rundum wegdampft, quasi, was bleibt übrig und was ist der Kern von dieser ganzen Sache? Und das hast ja du, eins von diesen Projekten ist ja der Bürgermeister, den du brennst und der hier im Ochsenholtigen ausgeschenkt wird, wo wir sind. Und darum hast du auch gesagt, du hast Schnaps viel lieber als Wein, weil das ist natürlich noch viel destillierter und noch viel mehr Essenz eigentlich als ein Wein. Wenn man es zumindest jetzt aus von der Zuständigkeit her, also mit der Flüchtigkeit von diesen Aromen und quasi auf der Essenz abdestilliert, wenn man es so betrachtet. Das Lustige ist ja, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, du hast eigentlich gar nicht gern wirklich Wein und Alkohol, aber du hast Schnaps brennen. Ja. Du hast nicht unbedingt gern Fleisch, aber du hast Schlachten und Würst fabrizieren. Also alles eigentlich aus dem Interesse raus.
Genau.
So, jetzt wieder zurück auf den Bogenmeister. Warum hast du das jetzt gemacht, oder beziehungsweise was ist jetzt deine, das hast du ja vorhin schon gesagt, um die Essenz herauszufinden und zu sagen, wie Heimat schmeckt, aber was ist deine Erfahrung, die du aus diesem Projekt herausgezogen hast? Bist du zufrieden mit dem Bürgermeister und was hat der auch gerade bei Leuten wie Freddy oder bei anderen Leuten im Dorf, die auch Schnaps brennen und Bürgermeister vielleicht herstellen, auf was für Reaktionen ist er gestossen?
Also, ich glaube, der Freddy hat eben noch gar nie von meinem Bürgermeister gehabt.
Nein, ich habe gar keine Kritik abgegeben oder gar kein Lob. Also,
aber er wird...
Es ist zum Lokal, es ist wichtig. Ja,
ja, also, das ist total wichtig.
Ja.
Es ist so, dass ich das erste Mal Bürgermeister getrunken bei uns im Dorf, in Buss. Bei uns im Dorf, in Buss, bei einem Rebbauer. Und ich habe es mega interessant gefunden, weil ich kann halt gerne Anis und so alle diese Flavors
Bastis.
Auch. Bastis, genau.
Ja, eben zum Bürgermeister ist eigentlich zu sagen, es ist ein typischer Schnaps aus dem Baselbiet.
Mhm. Ja, also genau.
Die Gewürzmischung haben früher Drogeristen gemacht und die Bauern sind das geholt. Ja, mach, Entschuldigung.
Was hat er für einen Ruf gehabt, Freddy? Sagst du schnell vielleicht du, wo quasi auf die Tradition zurückblickst,
das ist
eher ein minderwertiger Schnaps gewesen, vielleicht zu anderen?
Nein, das ist ein mega teurer Wein.
Das ist eigentlich... Da haben sich viele Leute Spezialitäten gemacht, dadurch, dass sie die Mischungen verschieden hergestellt haben. Das kannst du sagen, besser
eben,
sagen
als also, ich. Der Bürgermeister, ich habe zum ersten Mal Bürgermeister getrunken bei dem Weinbauer bei uns im Dorf. Hat er mega interessant und fein gefunden. Und habe aber trotzdem, wie gedacht, er ist ein bisschen latschig im Abgang. Mhm. So.
Ja.
Er ist einfach ein bisschen latschig im Abgang und hat wie so... behauptet mal, wir haben alle zusammen Raclette gegessen, es sind auch ein paar Männer vom Dorf dort gewesen, ich war bei einem Bauer daheim und ich habe so gefunden, eigentlich müssen wir den besser anbringen. So. Und dann haben die natürlich mega Witzchen gemacht und dann gefunden, ja, wir als Baselbieter, du als Zürcherin, du willst das nicht anbringen.
Ja.
Und ich bin natürlich einfach ein wahnsinnig sturer Mensch und habe gefunden, und ich werde besser machen als ihr. So,
Challenge accepted.
Ja, genau, Challenge accepted. Ich habe manchmal noch gerne so einen Bluff, weil das ist irgendwie, ja...
Es fordert einem raus.
Es fordert einem raus. Das auf jeden so, Fall ja. Habe ich dann alles probiert herauszufinden über den Schnaps. Und das Interessante ist ja, dass der Bürgermeister von einem Basel-Städter auf Basel-Land eigentlich erfunden worden ist, 1764. Was ich finde, sehr schön zeigt, dass Basel-Stadt eigentlich schon immer ein bisschen reich gewesen ist. Weil zu dieser Zeit ist überall sonst immer noch sind Obstbrände oder Herdöpfel gebrannt worden. Und die Gewürze, die in den Bürgermeisterinnen kommen, die kommen alle von Übersee. Also Indonesien, Indien und so weiter und so fort. Was natürlich durch den Hafen, der in Basel ist, dann viel besser erreichbar war. Aber es sind immer noch wahnsinnig teure Gewürze. Also ich meine, Zimmer, das ist heute noch ein teures Gewürz. Ja. Auf jeden Fall ist der dort erfunden worden. So wie der Freddy vorhin gesagt hat, hat jede Familie ihres eigenes Rezept gehabt. Heute ist es so, dass vor allem zwei Drogerien, die eine ist in Geltenkinden, der Hanschin, und eine ist in Sissach, ihre Bürgermeister-Kräutermischung haben, die mehr oder weniger von fast allen, ich würde sagen, sicher von 80% gekauft wird. So. Ja. Ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich die richtige Mischung herausgefunden habe. Ich habe ein trojanisches Pferd drin. Also
da musst du wirklich stur sein, dass
ja,
also das du durchziehst.
Genau, ein Kraut, das eigentlich nicht reingehört, aber wo gleichzeitig den Gaumen aufmacht, sodass man die Flavors viel besser auch noch auf der Zunge hat.
13 Kräuter hast du gesagt?
Ja, nein, es sind sogar ein bisschen mehr. Es sind ein bisschen mehr.
Zähl nur weiter.
Ja, und letztes Jahr...
Verrat ist das Geheimnis.
Ja, und nein, das werde ich natürlich nicht machen.
Ja, das habe ich schon gewusst.
Und ich habe natürlich... Ja, schon gut. Auf jeden Fall habe ich den Burgermeister dann immer nach jedem Essen, das ich gemacht habe, von denen immer wieder Sonntagsessen oder in den Museen oder so, ausgeschenkt. Das letzte Jahr ist, wie wir alle wissen, Corona gekommen. Ich konnte kein Essen mehr ausschenken, habe aber relativ viel Schnaps schon gebrannt gehabt. Und habe am Stocki einfach mal ein bisschen gegeben, zum probieren.
Stocki ist der Wirt hier im Ochsenoltigen, wo wir sind.
Ah, oh, nein, genau.
Ich habe ich vorher gerade mit Steinli da hinter uns vertrieben habe. Die das Video schauen, haben es gesehen. Damit er nicht so Leute telefoniert im Hintergrund, weil die Döff und die Oldtimer sind schon genug Leute. Sorry,
ich habe dich unterbrochen. Auf jeden Fall habe ich dann auf Facebook ausgeschrieben, ich habe Burgermeister zum Verkaufen. Und der ist, ich glaube, innerhalb von 3 Stunden oder so habe ich 17 Liter verkauft und bin auch schon ausverkauft gewesen. Und ich habe noch so für mich privat noch ein paar Liter gehabt und der Stocki hat sich dann gemeldet. Ich habe dann noch ein bisschen weiter experimentiert und habe herausgefunden, dass mein Burgermeister am allerbesten ist, wenn man einen 2:1 mit Wasser verdünnen, also 2 Teile Burgermeister, 1 Teil Wasser und über 1 grossen Mocken Eis tut.
Starke Dubacker.
Ja, mein Burgermeister ist 45%iger. Er wird ganz schön weiss.
Ja, klar.
Und man kann mega viel trinken davon. Und die Leute in Oltigen sagen, und auch in Zürich von einem Restaurant, wo ich ihn verkauft habe, sagen, dass er leicht psychedelisch einfährt.
Eben, hat so eine absinthmässige Aura, die Burgermeister?
Scheint hat mein Burgermeister eine absinthmässige Aura, ist aber eigentlich nicht bewusst so passiert. Und ich meine, ich finde es natürlich grossartig. Ein Teil von meiner Kunst ist ja, dass ich will Kunst unter die Leute bringen, wo man nicht würde denken, dass das überhaupt Kunst ist. Also, ich liebe Würst und ich liebe Schnaps. Und ich habe mich jetzt einfach spezialisiert auf Burgermeister. Ich finde, man macht gescheiter etwas das dafür richtig, richtig gut, als zu viel und alles nur so halbpatzig. Was ich allerdings schon auch noch gerne hätte, wo ich jetzt gerade dran ausprobieren bin, ist ein Bitter. Weil ich liebe Negronis und ich finde, ich habe noch keinen Schweizer Bitter gefunden, den ich wirklich selber richtig gut finde für einen Negroni.
Und was braucht es, damit du machst? Jemand, der sagt, du kannst es nicht?
Nein,
oder ist das
Interesse.
So eine Zeit- und Inspirationsfrage?
Es ist wirklich einfach Interesse. Das ist meistens so wie ein Klick, wo ich so sage, das finde ich jetzt mega toll, aber ich will nicht, dass es latschig ist.
Ja. Freddy, ich bringe dich wieder ins Spiel. Hast du gerade etwas fällen zum absinthmässigen Burgermeister sagen? Sonst kannst du etwas sagen zum Rotwein, den du unterdessen ausgeschenkt hast?
Also zum Burgermeister wollte ich mich nicht aus. Ich wollte zuerst einmal schlucken. Ich hoffe, ich komme mal zu einem Schluck.
Und nachher mal den Stocki fragen.
Ja, wir müssen den Stocki fragen.
Ja, dann fragen wir den Stocki. Also zum Wein, den wir hier eingeschenkt haben, das ist ein Bausner Blauburgunder, der ganz normale, gewöhnliche Bausner Blauburgunder. Jahrgang 2018. Eine schöne Farbe, finde ich. Hier im Sonnenlicht. Rubin. Schön glänzend, schön rot. Typische Pinot Noir Note mit ihrer Kirscharomatik, leicht ein bisschen. Noch ein bisschen im Gaumen, ein bisschen Bittermandeln, so, was Blauburgunder manchmal ein bisschen zeigen kann. Typisch angenehme Säure, schön rund abgewogen.
Eben ist schön das, was man von einem Pinot Noir eigentlich so erwartet und erhofft. Ich zumindest, der perfekt ist eigentlich so zum draussen sitzen, kann man auch ohne weiteres vermutlich leicht gekühlt auch trinken.
Dann könnte man auch kühl trinken, jawohl. So im Sommer, wenn es heiß ist, kann man das kühl trinken. Dann muss also nicht, eigentlich wäre ideal, im Sommer, wenn es heiß ist, eine Einschenktemperatur von maximal 10 Grad etwa. Und nachher erwärmt sich das im Glas selber ein bisschen. Und im Winter ist eine gute Einschenktemperatur um 14 Grad bis 16 maximal.
eben deine Weine sind eigentlich, abgesehen vom Pinot Noir, der aus dem Barrique kommt, alle deutlich unter 20, also meinst du das um die 17, 15 rum, ja, was ist jetzt für den? Also zumindest die auf der Webseite.
Ja, ja, die sind, der Wein, der kostet jetzt 13 Franken 20.
Ist aber fair.
Ich finde, das ist ein fairer Preis.
Ja, voll, aber das ist natürlich, die Frage ist natürlich, eben, du hast vorher ja gesagt, als Rebbauer und als Winzer musst du natürlich immer auf die Wirtschaftlichkeit schauen.
Ja,
und das ist natürlich auch ein bisschen der Unterschied zwischen Naturwein und nachhaltigen Wein. Wenn der jetzt quasi, er könnte gleich schmecken und alles, und er ist natürlich auf der, als Naturwein vinifiziert, dann wäre er vielleicht auf doppelt so teuer.
Ja.
Oder? Weil sie vielleicht auch die Hälfte halt verlieren dann, je nachdem.
Wenn man einen Teil, verliert und wenn es eben ein Hype ist. Ein Hype kann man immer teuer verkaufen, oder?
Ja, das, ich glaube, es ist eben mehr als ein Hype.
Ja, nein, aber ich sage
aber spielt sicher
entstanden ist es so, oder? Viele tun jetzt auch experimentieren, weil es interessant geworden ist. Die ersten zwei, drei Naturweine, die wir hier in unserer Breite gerade gemacht haben, das war einfach ein Freudenexperiment. Dann sind ein Leute aufgekumpelt und dann kumpeln andere Winzer auf, wenn man sieht, da kann man ja aufkumpeln, wir können einen Franken mehr verdienen. Das ist menschlich, alles, oder?
Ja.
Das hängt alles an dem ein bisschen. Der Wein für die 13 Franken 20, die ich da finde, das ist ein fairer Preis. Ich bin eigentlich, vom Preis her bin ich eher an der unteren Grenze vom Weinpreis her für ein 7 Dezi aus dem Kanton Baselland, also von einer Flasche aus dem Kanton Baselland. Aber ich finde, das muss ja nicht unbedingt 20 oder mehr aus. Ich nehme die 20. Den, wo man 20 geht, nehme ich gerne natürlich. Ich sage nicht nein, wenn man 20 zahlen will. Nehme es gerne. Aber ich wollte mit dem sagen, dass das ein fairer Preis muss sein für die Kundschaft und so. Ich mache schon manche Jahre, seit, ich glaube, bald 15 Jahre, nein, 20 Jahre mache ich schon an Ausstellungen mit, gegangen an Weinmessen und so. Und da bin ich immer erstaunt. Basler Weinmesse, wo ja immer an der Herbstmesse angehängt ist, habe ich 15 Jahre lang einen Laienstand gehabt. Und seit ein paar Jahren machen wir mit dem Verband zusammen einen Stand. Mit Baselbieter Rebbauern heisst ich zum Glück endlich einen Durenring, also einen Gemeinschaftsstand können machen.
Ja.
Und mache dort mit. Und dort werde ich immer wieder angesprochen. Von Leuten, die da durchlaufen, fremde Leute. Es sind ja ganz viele Leute, die nicht aus der Region sind. Oder wo die Expats, die hier in der Region tätig sind, mit dieser grossen Industrie, die wir haben. Die dann kommen sie und dann trinken sie den Wein und sind dann positiv überrascht und sagen, was denn, der kostet nur so viel? Dann habe ich schon einen Kommentar, jetzt habe ich da vorne Wein bestellt, der kostet die Flasche 36 Franken, aber ich bin nicht halb so gut mit dem. Dann habe ich gesagt, dann haben sie da einen falschen Stand probiert. Das ist dann einmal meine dumme Antwort, die ich gebe, wenn ich ein bisschen sarkastisch sein will. Aber viele Leute haben immer das Gefühl, ein Wein ist erst gut, wenn er eine gewisse Preisklasse erreicht hat.
Yeah.
Nein, man muss den Wein probieren, wenn er einen persönlich anspricht und für mich Gaumen gut ist. Dann kann sein, was der andere erzählen will, dann ist er gut und wenn der Preis noch stimmt, soll man ihn kaufen.
Eben, ist das ein bisschen der Beweggrund, dass ihr euch ist im 2000 zusammengeschlossen, haben eigentlich zu der Genossenschaft Seidenbändel.
Das ist mit der Grund.
Wo du mit deinen Trauben ebenfalls mit vinifizieren lässt, deine Besten, zum einfach mal einen guten Baselbieter Wein, den man überall vorweisen kann, präsentieren. Weil das ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, der Seidenbändel. Eben in Weiss, wie in Sandra Rot schätzt, aber auch in Rot.
Eigentlich ist das erste Produkt, das wir gemacht haben, ist ganz normaler Blaubegunder Rotwein Seidenbändel. Natürlich mit einer sehr hohen Qualität. Und die Idee war, dass wir aus dem Kanton Baselland eine Markenwein machen. Das heisst, dass wir eine grössere Menge produzieren können. Das heisst, die Masse grösser wird. Und es sind ja 9 Rebbauern, die das miteinander machen.
Alles im Oberbaselbiet?
Alles Oberbaselbiet, Rebbauern. Das sind Gemeinde Sissach, Geldkinder, Baus, Maisbrach und Wintersingen. Und noch eine Aussengemeinde, Magden, aber das ist ja fast so noch, das gehört zu Baselland. Das, fast alle Grenzen von Magden stoßen an Baselland, also gehört es auch zu uns. Wir haben es jetzt annektiert. Also, wir machen zusammen den Seidenbändel. Und, das Ziel ist, einen hochstehenden Wein machen, abgehoben gegenüber vom normalen, gewöhnlichen Blaubegunder, degustativ für jeden Konsument abgehoben, höher, kräftiger, fülliger und eine grössere Menge. Und austauschbar untereinander.
Yeah.
Das heisst, jeder von diesen Rebbauern ist selbst im Markt. Der eine hat vielleicht hier einen grösseren Kanal, der andere dort. Und dann geht er aufs Mal die Weinmenge aus. Und wird schon nachstossen. Das ganze Jahr ist noch nicht aufgebraucht. Und der eine kann vielleicht nicht so Ring verkaufen, weil er nicht so ein guter Verkäufer ist.
Mhm.
Dann kann man den ein bisschen entlasten und kann gleich Wein. Und es ist genau der Topf gleich Wein. Und kann dann so weitergehen, dass wir eine grössere Menge haben. Und das Erfolgsrezept ist, dass man schon nach dem dritten, vierten Jahr das erste Mal der beste Schweizer Rotwein gewesen. Und jetzt haben wir es nochmal wiederholt. Und in London haben wir mit einem grossen Weinanlass, wie immer ist, Deckhand, da haben wir jetzt schon so viel mal vorne mitgemischt. Es ist eigentlich erstaunlich, für das wir nur so gewöhnliche Baselbieter Bäuerle sind, wo man dann immer ein bisschen belächelt. Ja, ihr mit ein paar Rebstöcken, die ihr bei euch habt. Das ist vielleicht der Umgrund. Wenn man weniger hat, tut man vielleicht sich intensiver und klemmiger dahinter setzen. Wie bei dir eine Herausforderung.
Ja.
Wir sind herausgefordert, wie ein Wett. Ja, die können das nicht. Dann sagen wir, warte mal, ich beweise mir das Gegenteil. Zweimal.
Genau.
Ja. Eben, hast du gerade etwas sagen, Sandra, dazu?
Sonst ja, außer dass ich eben den Wein auch mega fein finde. Ja.
Und der Weg spiegelt ein bisschen die Landschaft auch, oder? Also, ja. Und jetzt haben wir ja auch noch eine Zeit, wo die Leute wieder ein bisschen mehr zurückkommen und sagen, auch in der Nähe finden wir auch noch gute Sachen. Und das hilft
Mensch, uns auch. Hast du das jetzt gemerkt, auch persönlich bei dir auf dem Betrieb jetzt während der Corona?
Während der Corona-Zeit habe ich ein bisschen festgelitten, weil ich bin restaurantlastig war mit meiner Kundschaft. Und dann habe ich gelitten. Ja, wirklich, ich leide jetzt so ein bisschen. Aber es gibt doch Leute, die dich in dieser Art ansprechen und das ist positiv. Immer. Jeder, der dich anspricht, sagt, ah, du bist ja auch noch, komm, ich kaufe jetzt von dir Wein, du bist ja aus der Region, ich muss ja auch nicht von hinter Indien kommen, oder wo weiss ich, gut, wo.
Sandra, kann man bei dir sagen, also mir ist es so, auch an das erinnert, wenn du erzählt hast von deiner Suche nach Heimat und nach Definition und der Destillation vom Begriff Heimat, dass du ja eigentlich, so wie die Winzer ihre Rebberg, die in ihres Terroir, wenn mit dem Wein wiedergeben, tust du mit deiner Kunst und deinen oder generell auch mit deiner Auseinandersetzung, mit deiner Umwelt, ja genau so eigentlich so das Destillat von der Umwelt wiedergeben.
Ja, außer dass es bei mir halt nicht nur so ist, dass ich wie den Terroir, wo ich drin lebe, wiedergebe, sondern ich fasse Heimat halt auch so, dass es wie meine Heimat ist. Also zum Beispiel, wenn es um Gewürz geht und wenn es um Würst geht und so, dann habe ich wie gemerkt, dass der Balkan eigentlich wie mein trojanisches Pferd ist. Also mich interessiert natürlich auch, mich selber zu reflektieren in diesem Terroir innen und dann auf überraschende Antworten zu kommen. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, weil ich habe über 20 Jahre halt als Sozialpädagogin mit Jugendlichen aus vorwiegend dem Balkan gearbeitet. Und ich habe recht viel mit denen in der Familie zu tun gehabt, mit ihrem Essen, mit ihrer Musik und alles. Und über diese lange Zeit habe ich gemerkt, es ist überhaupt nicht spurlos an mir vorbeigegangen, sondern es ist wie ein Teil von mir geworden, obschon ich gar nie dort gewesen bin. Und von dem her interessiert mich eben halt auch Projektionen. Was ist eine Projektion? Ab wann ist es eine Projektion? Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass immer alles muss wahr sein. So. Und das unterscheidet mich natürlich von einem Weinbauer, weil dort ist eins zu eins, wird der Wein dann verkostet und dort kann man sagen, der ist wahrhaftig gut oder er ist nicht gut aus diesen und diesen Gründen. Aber bei mir wirklich Fehler können feststellen, das ist doch auch nochmal eine andere Herausforderung, auch für mich selber.
Welches von deinen Projekten hat dich bis jetzt, wenn man das überhaupt so sagen kann, am meisten gefordert oder am meisten auch überrascht? Gerade wenn man natürlich nicht mit einem Winzer weiss, man etwa, welcher Rebberg wie ist vom Boden her, vom Terroir her, da hat man mit der Zeit ein bisschen Erfahrung. Aber du lässt dich ja immer wieder auf neue Sachen rein, Sachen, die auch für dich neu sind, die waghalsig sind, wo du zwangsläufig selber dich auch überraschen wirst müssen.
Ja, also für mich ist so das grösste Projekt und auch das absolut anstrengendste, weil es auch so lang gegangen ist, ist eindeutig das Knecht-Projekt gewesen. Weil ich habe ja erst mit 45 angefangen, Kunst zu machen, wirklich. Yeah. Das heisst, ich habe mit 45 meinen Masterabschluss gemacht.
Also du hast Kunst studiert?
Ja,
also.
Ich habe Kunst studiert. Ich habe vorher aber keinen Bachelor gemacht, also keine Kunst studiert gehabt und ich habe auch keine Matura, sondern ich habe einfach wie gefunden, ich will noch etwas ganz anderes in meinem Leben machen und habe mich eigentlich dafür entschlossen, eben einen Master in Kunst zu machen. Es ist meine grosse Liebe, muss ich wirklich sagen. Ich bin mega dankbar, dass ich überhaupt auf das gestossen bin, dass man Kunst machen kann. Ich möchte nichts mehr anders in meinem Leben machen. Meine einzige Angst ist, dass ich irgendwann überholt bin und nicht mehr gefragt bin, bevor ich pensioniert bin. Das dauert ja zum Glück nicht mehr so lange.
Bis dann bist du Winzer.
Ich könnte es ja arbeiten, genau. Ja, vielleicht bin ich dann Winzerin mit dem alten Freddy, der dann auf seinem Elektroroller zu mir in der Rappen kommt, schauen. Item auf jeden Fall. Ich bin angetreten am Hafen mit der Frage, kann ich an einem Unort einen Heimatort schaffen und dort meine künstlerische Identität finden? Und weil ich ja eigentlich noch keine Ahnung von Kunst, von praktischer Kunst hatte und auch keine Ahnung von Basel hatte, weil ich bin ja ganz neu da angekommen, ich habe absolut kein Netzwerk gehabt, auch in der Kunst nicht.
Aber du bist im Zürich-Oberland aufgewachsen?
Ja, genau, ich bin im Zürich-Oberland aufgewachsen und ich habe 19 Jahre im Berner Oberland in einem Bauernhof gelebt. Also wirklich weit und bin mit einer Landwirtin zusammen gewesen, 13 Jahre und habe eigentlich gar nichts mit Kunst oder so zu tun gehabt, sondern ich habe mehr den Stall gemacht am Abend, gar nichts. Auf jeden Fall ist das meine grösste Herausforderung gewesen bis jetzt. Und ich bin wirklich auch mega an Grenzen gestossen.
Und warum, weil es damals so neu war für dich? Oder auch der Standort? Also es ist im Kleinbaser Rheinhafen, schön direkt am Rhein, aber auch ehemalige Industriebrache, wo auch sonst ganz viel läuft, kulturell, gastrokulturell, Zwischennutzung, aber halt auch alle auch negativen Begleiterscheinungen. Was ist das für die meisten gefordert, das Neue für dich, also du dich selber?
Ja, oder? Einfach auch, dass ich als Person gar nicht so ein Hippie bin und dass ich das ganze Freaken-Ding und irgendwie Kiffen und irgendwie Gastronomie und so viele Leute und so viele fremde Leute, das ist eigentlich nicht meins. Also das habe ich vor allem einmal herausgefunden, dass ich eigentlich, das scheint vielleicht damals nicht so, wenn ich so in den Medien bin, aber eigentlich doch recht ein zurückgezogener Mensch bin und vor allem gerne über Sachen nachdenken und rumexperimentieren, aber eigentlich nicht so für die Öffentlichkeit. Nicht so für die Öffentlichkeit denke bin. So.
Die Öffentlichkeit. Mache ein Töffstrichli.
Ja, genau, die Öffentlichkeit.
Wir sitzen in der Öffentlichkeit. Ja.
Genau, und das ist für mich mega anstrengend gewesen. Auch mit diesen Leuten, die immer müssen wieder verhandeln müssen. Mit diesen Mietinnen, mit diesen Jugendlichen, die immer wieder meine wunderschöne Scheuer verspreit haben. Und also, einfach... Oh. Ich habe es schrecklich gefunden, aber ich bin auch wirklich mega froh gewesen, als 2019 endlich vorbei war. Und ich so wie habe können sagen, ja, ich habe es geschafft, ich habe einen Heimatort an einem Unort geschafft auf die Zeit. Und vor allem habe ich meine künstlerische Identität gefunden. Ich weiss jetzt, wer ich bin und wo ich bin und was mich interessiert und wie ich will weitergehen. Und dafür bin ich mega dankbar.
Das hätte dich wahrscheinlich eben dazu gebracht, noch konsequenter zu sein, noch in dem, was du machst. Also, muss ich schon sagen, du hast ja jetzt in sehr kurzer Zeit mega viele Sachen gemacht und auch erreicht, die manche Künstler ein Leben lang träumt. Also eben, du bist an der Art Basel präsent, dann vor allem natürlich auch halt mit Koch-Performance-Kunst quasi, aber du bist an der Biennale in Venedig, du, Filmfestival Locarno, also du kannst dir ein paar recht Fette nehmen, eigentlich so in CV reinschreiben. Hättest du das jemals gedacht, wo du angefangen hast mit dem mutigen Schritt?
Nein, ich hab keine Ahnung gehabt. Von Kunstbusiness sowieso null Ahnung, von Kunst eigentlich auch nicht wirklich. Ich liebe einfach Renaissance, ich liebe die katholische Kunst, ich liebe Ölmalerei, so, das finde ich, finde Boys zum Beispiel mega interessant. Mhm. Aber dass ich dort ankomme und dass ich das machen kann, was ich jetzt mache, hätte ich nie gedacht. Aber man muss auch sagen, es wird wie zu einer Normalität. Und ich frage mich das gar nie, jetzt bist du im Kunsthaus Zürich gewesen oder jetzt bist du dort gewesen. Weil jede neue Arbeit, die ich annehme, ist eigentlich wieder die gleiche Challenge. Weil die Challenge habe ich immer mit mir selber. Und es geht nicht darum, an einem grossartigen Ort können, sein, der einen grossen Namen hat. Ich will einfach mit tollen Leuten zusammenarbeiten und ich will herausgefordert sein und ich will einfach nur das können machen, was mich interessiert.
Was jetzt so der Fall ist.
Ja, aber ich bin sehr dankbar für das, muss ich sagen. Und ich habe mega viele extrem tolle Leute kennengelernt. Aber auch Landwirte und so. Also das ist ja das Tolle, wenn man das Kochen zur Kunst eigentlich erklärt oder zu einer künstlerischen Praxis erklärt, hat man mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun und hat so ein riesiges Netzwerk plötzlich, wo eigentlich das auch wichtig ist.
Landwirt und Jäger. Jetzt, mir brennt schon die ganze Zeit die Frage nochmal und reden auch über die Rapschule von dir, Freddy, und der Nägler. Wenn das jetzt sagst noch mit den Landwirten, will ich das trotzdem noch fragen, weil ich das oft auch zu interessanten Aspekt finde, um jetzt nicht nochmal nachzugucken, auch für Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wie bist du zum Teufel auf die Idee gekommen, auf den Sachen wie einen Dachs zu verkochen und unter Leute vorzusetzen? Oder Roadkill, also Wild, der vom Auto überfahren worden ist, halt eben abseits von der ausgefahrenen Pfad, abseits von dem, was es schon gibt. Und auch abseits von dem, was die Leute erwarten. Das ist schon...
Ja, also wie gesagt, mir geht es eigentlich nie darum, etwas zu machen, um irgendwie zu zeigen, dass ich die Geilste bin, die Sachen macht, die andere nicht machen, sondern es ist nun mal wirklich so, dass Dachse zu meinen absoluten Lieblingstieren gehören. Ich finde die so grossartig, wie die über den Rücken rollen und wie schnell dass die sind und die Kleinen, wenn die spielen zusammen, es ist einfach, ich bin mega Fan. Und ich habe dann herausgefunden, dass Zehntausende von Dachsen jedes Jahr geschossen werden, weil sie entweder in Maisfelder gehen oder in Treben gehen und so.
In einer kurzen Zeit vom Jahr ist ein Dachse Schädling.
Eben, genau. Und ich habe einfach wie gemerkt, dass Dachsen eigentlich eben als Schädlinge auch angeschaut werden.
Das ist so, genau.
Und habe herausgefunden, dass Dachsen, wenn sie geschossen sind, meistens in Kadaverversammlung kommen. Also, dass nichts damit gemacht wird. Und ich finde einfach, Dachsfett zum Beispiel ist genauso gut wie Murmeltierfett, ja. Zum Beispiel für Gelenk. Das wird einfach nicht gebraucht. Mhm. Und ich habe dann auch so gefunden, man könnte doch Dachsfleisch, der Hinterschinken, die Hinterbeine, könnte man doch einfach mal räuchern und schauen, was passiert. Also, wie einen Schinken machen. Und man könnte doch ein Voressen machen daraus, wenigstens. Und so ist es dann gekommen, dass ich einfach jedes Jahr Dachs gekocht habe. Meine Frage ist aber auch, was ist invasiv und was ist nicht invasiv und wann ist etwas invasiv und warum ist es invasiv?
Also ein Eindringling.
Ja, genau. Und haben wir dann überhaupt das Recht darauf zu sagen, das ist jetzt invasiv oder nicht invasiv? Ich mache auch gerne so... halt dann so Jokes, wie im Kunsthaus in Zürich hat ein mexikanischer Künstler ausgestellt gehabt. Ich kann mexikanisches Essen dazu kochen, also ihn so wie kulinarisch eigentlich auf ihn reagiert. Und das ist genau in der Zeit gewesen, wo der Trump zum Beispiel gesagt hat, Mexikaner seien invasiv, er will jetzt da die riesige Mauer aufbauen. Und der Zufall hat es wollen, dass ich durch Beziehungen zu recht viel amerikanischen Krebs gekommen bin, die bei uns ja als invasiv gelten. Und ich habe die dann gekocht. Das heisst, ich habe eigentlich wie einen kleinen Joke gemacht, dass die invasiven Amerikaner bei uns dann auf dem Teller vom mexikanischen Künstler gelandet sind. So. Also so Zeugs zum Beispiel, das finde ich schon auch interessant. Und Roadkill ist halt einfach, die arme Rehe, 670 Tiere sterben jedes Jahr nur im Kanton Basel-Land auf der Strasse und jedes einzelne von denen kommt nachher auch in die Kadaverversammlung. Und das finde ich schade. Und ich finde, das ist einfach Food Waste. Und darum habe ich angefangen, auch aus diesen Tieren vor allem Trockenwürste zu machen. Was dazu geführt hat, dass zum Teil auch VeganerInnen von diesen Würsten tatsächlich gekauft und gegessen haben.
So. Eben, wie man doch dahinter steht und das halt auch konsequent zu Ende gedacht ist, oder?
Ja, schon, aber ich meine, das Fleisch, sorry, wenn man das anschaut, die Tiere sind so dermassen gestresst. Mhm. die haben zum Teil Halsschlagadern, die normalerweise ganz dünn sind, sind so dick geworden, dass sie dass mein so dick wie mein kleiner Finger ist. Und das liegt auch ganz oft daran, dass zum Beispiel Sommerzeit und Winterzeit Wechsel ist. Und die gehen halt dann einfach, da kommt der Verkehr plötzlich eine Stunde früher und die sind dann immer noch unterwegs und kommen dann in das Auto. Also das sind sowieso die Fragen, die ich eigentlich stelle. Indem okay. ich eine Wurst aus solchen Tieren mache und dann aber auch darüber erzähle, wieso dass das Tier jetzt zum Beispiel überfahren worden ist.
Also dass die Zeitumstellung ganz konkret eine Auswirkung hat über angefahrenes oder überfahrenes Wild. Und dass du das noch kannst abschätzen, warum die Halsschlagader jetzt dicker oder dünner ist, da ist wieder eine von deinen vielen Sachen, die du gemacht hast.
Ja, das ist einfach versteckt.
Nein, ist ja aber auch, dass du oft als junge Frau auch beim Dorfmetz mitgeschafft hast, wo du aufgewachsen bist. Also auch selbst dort hast du Erfahrungen gesammelt und dir entsprechend die Sporen können abverdienen. Aber vom Fleisch zurück zu mir, Freddy. Wein anbauen machen ganz viel, eine Rebschule haben aber ganz wenig.
Ja.
Was macht man mit einer Rebschule und wie macht man es?
Rebschule ist eigentlich entstanden, nachdem wir die berühmte Reblus eingeschleift haben aus Amerika.
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Anfang 20. Jahrhunderts.
Ja, die Amerikaner, die werden sich ständig bewegen, ständig. Aber das hat eben mit der Revolution zu tun, weil die amerikanischen Urreben haben auch Schädlinge immer gehabt und unsere europäischen nicht. Und die haben so einen Abwehrmechanismus geschaffen, dass sie nicht sterben und somit haben sie Resistenz aufbauen. Die Reblaus, auch was man noch versteht, was sie überhaupt für einen Schaden macht, das ist wie ein Blattlaus, wo alle Leute kennen. Sie sehen fast so aus, sie sind nur ein bisschen kleiner als ein Blattlaus. Sie leben auf den Blättern und sie leben an den Wurzeln. Vorwiegend leben sie an den Wurzeln. Und die Reblaus, die sticht die Rebwurzeln an. Und dann gibt es Wurzelfühlnis. Unsere Reb, also europäische Rebsorten, sind Rebsorten wie Riesling-Silvaner, Gutedel, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon. Alle diese Rebsorten haben keine natürliche Resistenz an den Wurzeln. Wenn man ein Stück Holz abbricht, das im Boden drückt von einem Blauburgunder, gibt es wieder einen Blauburgunder-Rebstock, der macht aus dem Stück Holz Wurzeln. Jeder hat einen eigenen Reb, der Blauburgunder ist. Aber die Wurzeln sind nicht resistent. Und wenn die Reblaus draufgehen, gibt es Wurzelfühlnis und innerhalb von 5 bis 6 Jahren sterben die Rebstöcke ab. Und dann muss man wieder neu setzen. Das ist natürlich überhaupt nicht interessant, weil es geht ja fast 3 Jahre, bis es einmal Trübel gibt, wenn man so einen Stock gesetzt hat.
Und die Reblaus-Blog hat auf den Anfang des 20. Jahrhunderts in halb Europa alle Reben dahin gerafft.
Die haben das dahin gerafft. Wir haben die eingeschleift mit Holzer, wo die Eier drauf waren. Oder überwintern die Läuse, hat man sie eingeschleift, wenn man dort ein paar Rebstöcke gefunden hat. Oh, die finde ich auch noch toll. Die könnte ich bei mir daheim auch nicht im Garten setzen, die Herren, die dann im Handel waren. Und so ist die zu uns gekommen. Da gibt es keinen natürlichen Feind gegen die Reblaus, also haben die überhand gehabt, wie man mit der Kirsi Essig fliegen und sonstige Käfer um reinschleifen. Und dann hat man gesehen, dass die Rebstöcke in Amerika nicht kaputt gehen. Und wenn man jetzt unsere Rebsorten, die die edleren Trauben sind als die amerikanischen Urreben, und schöneren Wein geben, wenn man die da drauf pfropft, also aufzweigt oder okkuliert, wie man bei der Rose sagt, lässt sie zusammenwachsen, die zwei Hölzer, dann macht sie Wurzeln aus amerikanischem Holz, aber oben wachsen Stamm und Trieb und Trübel wachsen aus den Sorten, die man aufgepfropft hat, also aufgezweigt hat. Und somit kann man eigentlich auf eine natürliche Art und Weise einen Schädling ausschalten. Man sagt dem fachtechnisch biomechanische Schädlingsbekämpfung.
Also das ist ja recht krass. Also eigentlich ein recht simpler Trick. Ich weiss es gar nicht, ob es damals lang gedauert hat, bis man das herausgefunden hat. Aber ich bin auch schon bei dir auf der Rebschule. Ja, und das ist ja wirklich lustig. Also du hast die beiden Stöckli, du hast eigentlich am Anfang zwei Stöckli.
Zwei Holz, jawohl. Ein Holz amerikanischem Ursprungs und ein Holz aus der Rebsorte. Die Rebsorte ist das, was weiterwächst. Und der amerikanische Teil macht nur Wurzeln.
Eben, und dann tust du das irgendwie so wie in so einen Schubstock, du hast es irgendwie so abpressen, dass es oben geschnitten wird. Und dann ist es wie ein Puzzle, das du zusammensetzt, oder?
Ja, aber das heute hat man eine Stanzmaschine, das ist eine Stanze, die eine Messeform hat wie ein Puzzle, also wie ein Omega. Und das tut dann, durch das, dass man das können mechanisieren, kann man viel schneller die zwei Hölzer zusammensetzen. Früher hat man ein Messer genommen, hat eine Zunge schräg abgeschnitten, eine Zunge gemacht und hat dann die Hölzer so zusammengesteckt von Hand. Und wo man dann irgendwann mal so eine Stanzmaschine gefunden hat, geht es ein bisschen ringer. Und das, was Rebschulen machen, ist nichts anderes als Multiplizieren von Rebpflanzen. Also, nehmen wir jetzt Beispiel Riesling Silvaner. Ich kann im Winter, muss ich die Reben schneiden. Also schneiden wir alles Rebholz weg, was es nicht braucht. Und das abgeschnittene Rebholz, das hat ja alles Knospen dran, das kann ich mit heimnehmen. Die aufschneiden auf einzelne Knospen, die Schössli, und die einzelnen Knospen aufsetzen auf das amerikanische Holz. Und das macht man zu zig, hundertfach oder tausendfach. Also tut man multiplizieren. Ich tu nicht züchten, in dem Sinne etwas Neues entstehen. Ja. Sondern ich tu einfach vermehren. Ich bin ein Vermehrungsbetrieb. Und das kann man dann mit allen Rebsorten machen. Und da hat es noch viele wissenschaftliche Sachen dahinter, wo man auch noch Rücksicht nimmt. Aber ich tu einfach vermehren, als wenn ein Rebbauer sagt, ich will einen Hektar an Riesling Silvanus setzen. Dann kann ich Rebpflanzen herstellen und so viele Stück herstellen, wie er braucht. Dann kann ich die Stückzahl auf seine Hektare setzen und dann hat das ganze Feld genau die Topf gleich.
Wie kommst du ans Rebholz? Verwendest du da die eigenes? Bringen dir die Bauern, die das bei dir bestellen, ihr eigenes, weil sie ganz sicher, wenn sie überhaupt kommt und dass es auch ihr eigenes ist. Gehst du irgendwann in Burgund heimlich im Winter Rebholz klauen, wo am Boden umeinander liegt, um das zu veredeln? Wie kommst du ans Holz?
Also das Holz ist natürlich, heute ist das alles so noch genau kontrolliert, wegen dem Gesundheitsdienst, also man keine Krankheiten verschleifen, man keine Virus verschleifen. Sobald der Handel eben weltweit wird, muss man in der Produktion so zimperlich genau sein, dass man jeden Schritt kann dokumentieren kann, was man gemacht hat, von wo es kommt, dass man es kann rückverfolgen, als wenn man irgendwann etwas verschleift, was nicht gut ist, dann man sagt, ah, von da kommt der Scheissdreck oder die dumme Sache, die nicht hierher gehört. Und kann man das
Contact Tracing.
Jawohl, das komplett Rückverfolgbarkeit. Aber das Holz, das ich jetzt brauche zum Veredeln, zum Beispiel Riesling Silvaner, die kann ich von meinen Reben schneiden. Aber die Reben werden im Jahr einmal kontrolliert von Vitiplant. Das ist eine Organisation, die kommt schauen, ob meine Rebstöcke gesund sind, ob sie keine Viruskrankheiten haben und ob sie normal wachsen. Die Stöcke, die abartig sind, also die irgendeine Deformation zeigen am Stock oder nicht sauber wachsen, die werden angemalt am Stamm mit roter Farbe, das heisst, es wird ein Negativauslass gemacht, dass man nur von den guten Stöcken, wie das Holz nimmt, aber man nur das Gute weitergibt. Das entsteht so. Der Teil, der die Wurzeln gibt, sogenannte Unterlagenholz, also wo ursprünglich aus Amerika gekommen ist, das Unterlagenholz, das kaufen wir ein. Das produzieren wir nicht selber. Das kaufen wir ein in Spezialbetriebe, die nur Unterlagenholz produzieren. Also das ist fast eine Industrie. Oder? Da gibt es Betriebe, die haben 600 Hektar nur so Unterlagenholz. An dem wachsen keine Trauben. Die Trauben, die dort dran wachsen, die sind nicht interessiert zum Wein machen. Überhaupt ganz und gar nicht. Das funktioniert alles so.
Ah, die werden also eigentlich hergestellt, nur um den geköpft werden, damit man kann die Wurzeln, damit man
noch Wurzeln ziehen kann. Also man noch den Schädling können auspflanzen. Man muss sich vorstellen, in Europa, ich weiss die Hektarengröße in Europa nicht, muss ich auch nicht mehr wissen, das habe ich mal gewusst für die Schulzeit, aber heute muss ich das nicht mehr wissen. Und nehmen wir einfach mal an, in der Schweiz haben wir 15.000 Hektar. Von diesen 15.000 Hektar werden alle Jahr ungefähr 15% erneuert, das heisst, das sind 200 Hektar. Wenn es pro Hektar 5.000 bis 6.000 Reben braucht, mal 200, das gibt eine riesige Stückzahl. Und für das müssen wir die Reben produzieren.
Und eben die Wurzeln, die ihr bezieht von spezialisierten Betrieben,
ja.
Die sind ja vor allem spezialisiert, weil man je nach Boden kann man unterschiedliche Arten von Wurzeln nehmen, oder? Man kann solche verfeuchte, vertrockene Böden nehmen. Lässt sich dann theoretisch jede Rebsorte mit jeder Art von Wurzeln kombinieren?
Ja, das lässt sich eigentlich theoretisch.
Beliebig?
Ja, das kann man eigentlich beliebig machen. Ja, also man kann einmal so, also, es gibt so vier, es gibt Wurzeln, ein Wurzelteil, die eher für trockene Boden geeignet sind. Dann gibt es Wurzeln, die eher für nasse Boden geeignet sind. Solche für leichte, sandige Böden und solche für steinige, trockene Böden. Das hat mit dem Kalkgehalt zu im Boden und mit der Zusammensetzung vom Boden kann man das Wachstum der Reben am besten regulieren, als der Rebbauer ein ausgeglichenes Wachstum hat in der Reben. Und so kann man praktisch alle die Hölzer kann man aufzweigen.
Ja.
Es gibt aber in der Natur manchmal ein paar Sachen, die nicht ganz aufgehen. Und das geht für tot zu erklären, fast ein bisschen zu fest ins Detail. Aber es gibt dann von der Genetik her vielleicht ein Hölzchen, das sich mit dem Mann da nicht vertreibt. Aber das würde man nur einmal machen, weil das wächst vielleicht nur 10% zusammen. Und dann weiss man genau, das muss man nie mehr ausprobieren.
Ja. Was sind so die Haupterkenntnis, die du jetzt in diesen vielen Jahren oder eher wahrscheinlich Jahrzehnten mit der Rebenschule gelernt hast, hat sich da etwas geändert? Auch der Wissensstand, Technik oder auf deine eigene Erfahrung? Was ist jetzt anders in der Rapschule als damals, wo du angefangen hast und übernommen hast von deinem Papa?
Also die Veränderung hat vor allem stattgefunden im gesundheitlichen Dienst von der Rapppflanzenherstellung. Lang war das Ziel, die Tragsicherheit zu steigern. Das heisst, nur von diesen Rebstöcken Holz zu nehmen, die viel drüber gehen und genug drüber gehen. Weil wir früher haben Reben auch Alternanz gehabt, das kennt man aus dem Ostbau raus, dass nur alle zwei Jahre drüber und dann jetzt ein Zwischenjahr mit wenig drüber und zwei Jahre Zwischenjahr mit wenig. Und das ist nicht interessant, wenn man auf dem Markt gleichmässig Wein verkaufen kann. Das war ein langes Ziel gewesen. Dann, durch das, dass ja seit Jahrhunderten die Reben überall gewachsen sind, wurzelecht auch, und sie sind teilweise auch virusverseucht gewesen. Natürliche Virus, die halt in der Natur vorkommen. Es kommt nicht nur ein Virus vor, seit wir Corona haben. Das gehört zu unserer Ehrgeschichte. Das kommt überall in allen Lebewesen. Das sind Pflanzen wie Tiere und überall kommen so Käfer vor, die man nicht will, die dann auch Qualität beeinträchtigen, das Wachstum beeinträchtigen. Und das hat man Jahrzehnte lang ausgeschaut. Das haben wir vor allem gemacht. Eine der grössten Problematiken waren Trollkrankheiten. Das ist ein Virus, das im Saft innen ist und lässt die Blätter zusammenrollen und macht eine sehr frühe Herbstfärbung. Und wenn es eine sehr frühe Herbstfärbung macht, sind die nicht mehr Zucker produzierbar. Sie können nicht mehr sauber assimilieren, entstehen weniger Zucker. Darüber reifen schlechter, also mit einer schlechteren Weinqualität. Das ist eines der grössten Ziele, die man gemacht hat, wo man okay verändert hat. Und heute ist es eigentlich so, dass es für die Rebschulen manchmal gar schwierig wird, Reben zu produzieren, weil die Vielseitigkeit und die Ansprüche und die Offenheit von dem Pflanzmaterial ist ja so gross in der Schweiz, da können wir noch mal Rebbauern, wo kommen so im März, also im Februar, und sagen, ich möchte in diesen 1,5 Hektar Reben setzen, die und die Sorte mit der und deren Unterlagen, dann muss man noch warten. Heißt das ja wieder so einen Kunden gehabt, dann muss ich mir sagen, was studierst du eigentlich? Du weißt doch genau, man muss das Pflanzgut, das speziell ist, zuerst vorbereiten. Das ja braucht ein Jahr vorbereiten. Also heisst das, ich muss sie zweien vortreiben, setzen in der Rebschule, dass das Wurzel hat, und dann kann ich die liefern. Aber das ist nicht mehr wie die Eigenwaren zum Gestell ausnehmen, im Konsum oder im Volk oder in der Migros. Das ist nicht massenhaft, wo man einlösen, Spezialitäten sind. Das sind jetzt viele Rebbauern heute lernen. Und vor allem, wenn sie jetzt mit den neuen Rebsorten kommen, die sind ja nicht unendlich erhaltbar, die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Das wäre toll, wenn die Rebbauern oder auch die Leute, die so etwas haben, sich anmelden und sagen, könnte man, wenn man nicht hat, das Verständnis aufzubringen, also ein Jahr später kann man es machen, wenn man es produzieren kann.
Relativ rasch geliefert worden ist jetzt doch noch der Bürgermeister. Ja. Sandra ist jetzt so schnell aufgestanden, ja, zu Stocki. Ja,
hast du jetzt vielleicht ein bisschen zu fest verdünnt?
Nein, oder? Ist schön.
Er schmeckt bis da über.
Wunderbare Anisnoten, wie es gehört beim Bürgermeister am Anfang. Aber noch kommen auch viele andere Soli-Aromen führen.
Bist du immer noch ein Bürgermeister produzieren, oder ist das?
Ja, ja. Ich mache jedes Jahr.
Das hat auch so eine kleine, leichte Zitrusaromatik, das finde ich so toll.
Genau.
Mm. Nägel könnte es noch drin haben, tut mir ein bisschen Nägel. Nelkenaromatik ist ein bisschen warm. Es ist ein sehr schöner Bürgermeister, fein, weich. Wie es gehört, eine leichte Süße vom Candiszucker wahrscheinlich, die man drüber laufen beim Destillieren. Und ganz, ganz toll, brennt nicht. Wunderbar. Doch, ja, ich verstand die, die mehr als ein Glas trinken.
Das freut mich wirklich zum Hören. Ich war ein bisschen aufgeregt, Fredi da zu bringen. Aber es freut mich jetzt mega zum Hören. Nägel hat es im Fall nicht drin. Ja, aber
ist etwas Ähnliches, wo ähnlich muss.
Ich sage dir nachher, was es ist.
Danke vielmals. Geheimnis behalten wir unter uns.
Ja, jawohl, genau.
Jawohl. Nicht, dass es nachher gemacht wird.
Ich finde das eigentlich noch eine schöne Schlusspointe und ein schönes Happy End. Mhm. Ist jemand von euch noch etwas so unter den Nägeln brennt, was ihr sagen wollt?
Nein.
Ich
bedanke mich, dass ihr hierher gekommen seid.
Ich habe zuerst mal einen sogenannten Podcast. Ich musste zuerst herausfinden, was das Wort überhaupt bedeutet. Podcast. Wo ich fremdsprachig nicht so begabt bin. Vor allem mit diesen englischen Ausdrücken bin ich auch so vom Typ her, habe ich ein bisschen Mühe manchmal.
Ja, bist du wie eine Radiosendung.
Ja, aber das war doch sehr interessant für mich und toll. Danke schon vielmals.
Würdest du sie hören?
Ich höre sicher.
Ja, ja. Wir sind jetzt doch knapp bei eineinhalb Stunden. Ja. Alle, die jetzt noch zuhören, merci vielmals, dass ihr so lange dran geblieben sind, so lange zuhören. Vor allem aber ein ganz grosses Merci an dich, Sandra, und an dich, Freddy, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir fahren hier noch zum Mittagessen. Eben im Ochsen in Oltigen ist jetzt Saisoneröffnung. Anfangs Mai ist für ein Kulturprogramm an. Die Hunde im Bällen, die Töpfe fahren durch. Es war wirklich ein sehr idyllischer Nachmittag. Und Feedback zu der Sendung, außer dass sie manchmal ein bisschen lang und ausrufend ist, aber das ist genau auch mit dem Konzept. Bitte gerne direkt via Instagram an FetchOnFire bzw. bonvavant_FetchOnFire oder bonvavant auf Facebook. Oder info@bonvavant.com via E-Mail. Du kannst alles schreiben. Inputs, Kritik, Liebe, Lob, whatever. Merci vielmals fürs Zuhören. Euch einen guten Einstieg ins Wochenende. Und nochmal merci vielmals und alles Gute.